Liebe Doris, mit der Räuberhöhle, das war, steht ja tatsächlich auch im Text, das ist also gar kein Problem. So ganz anders wie vor einiger Zeit, da war ich von der evangelischen Kirche und von der landeskirchlichen Gemeinschaft zu einem einstündigen theologischen Fachvortrag geladen. Und ich hatte mich gut vorbereitet und kam dann dahin und saß so in der ersten Reihe und die Leute kamen so langsam in das Gebäude rein und setzten sich so hinter mich. Und auf einmal merkte ich, dass hinter mir zwei Leute drüber sprachen, dass die beide Geschäftsführer sind und es waren eigentlich nur Geschäftsführer im Raum und dass die jetzt gleich sich schon richtig freuen, wenn der ARD-Typ kommt und über Windkraft was sagt. Und ich habe mich dann rumgedreht und habe gesagt, also ich glaube, heute ist kein ARD-Typ hier, sondern ich bin Pastor und ich mache heute den Fachvortrag. Die so, was? Wir kommen da wegen dem ARD-Typ hier hin, ja? So, und dann hatten die vergessen, das in der Zeitung nochmal zu verändern. Und jetzt stand da nur Fachpublikum von Windkraft und von Solar waren im Raum. So, ich hatte einen theologischen Fachvortrag, ja, was soll ich tun, ja? Und ich sage, Leute, ich weiß nicht, was wir jetzt machen wollen, aber am besten, wir reden einfach mal über den Glauben. Was habt ihr für Fragen? Und dann haben wir eine Stunde da gesessen mit den Geschäftsführern und ich habe von vorne Fragen beantwortet, wo die gesagt haben, ja, wie ist das denn mit Glauben oder wie kann ich besser Glauben in meiner Firma leben und so. Also es war ganz interessant. Das war dann ein ganz anderes Thema, aber bei dir kam, wie gesagt, das auf jeden Fall vor. Und ich lese uns den Bibeltext, der heute steht, der Predigttext in Matthäus 21, die Verse 12 bis 17. Matthäus 21, 12 bis 17. Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Noch während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten seine Wundertaten sahen und die Kinder bemerkten, die auch noch im Tempel riefen, gelobt sei der Sohn Davids, wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du eigentlich, was die Kinder da schreien? Ja, ich höre es, antwortet Jesus. Habt ihr denn nie gelesen, aus dem Mund der Kinder und der Säuglinge lässt du dein Lob erklingen? Damit ließ er sie stehen und ging aus der Stadt nach Bethanien, um dort zu übernachten. Jesu Tempelreinigung ist ja eine Zeichenhandlung prophetischer Natur. Ein Augenblick leuchtet etwas auf von dem, was Gott auf gar keinen Fall möchte. Und ein Augenblick leuchtet etwas auf von dem, was Gott sich wirklich ersehnt. Stunden später, nach diesem Ereignis werden die Händler und die Käufer wieder zurückkehren, die Lahmen und die Blinden jetzt geheilt, werden den Tempel wieder verlassen und der Betrieb wird weitergehen. Aber das Zeichen ist gesetzt. Eine Zeichenhandlung, damals und nachwirkend bis heute. Was ist es, was Gott hasst? Er hasst die Veräußerlichung der Frömmigkeit. Was hier passiert, was Jesus auch richtig zornig macht, dieses Kaufen und Verkaufen, dieses Wechseln der Währung war ja nötig zur Aufrechterhaltung des Betriebs. Menschen kommen aus dem ganzen Mittelmeergebiet zu diesem zentralen Heiligtum. Sie wollen opfern und um die Tiere kaufen zu können, die sie opfern wollen, müssen sie irgendwie bezahlen und das geht nur mit der Tempelwährung. Und so wechseln die Leute natürlich ihr mitgebrachtes Geld in die Tempelwährung um. Darum stehen da überhaupt die Wechselhändler. Und dann kaufen die Gläubigen zum Beispiel die Tauben, die sie dann opfern möchten. Das Ganze hatte also System. Es war von den Priestern zugelassen. Es spielte sich im äußeren Vorhof von dem Tempel ab, aber es war routiniert. Es war ein Ritual. Es war veräußerlicht. Der Vorhof des Tempels gleicht auf einmal, besonders an großen Festtagen, einem Markt. Und vielleicht kennen das einige von euch ja von Wallfahrtsorten, wo sogenannte Devotionalien verkauft werden, Kreuze und Amulette und Rosenkränze. Das gibt es überall, eine Veräußerlichung der Frömmigkeit, einen religiösen Betrieb, etwas, woraus sich der Glaube herausgezogen hat und übrig ist die Form. Das gibt es überall, das gibt es auch unter uns. Diese Veräußerlichung kann ganz unterschiedliche Formen haben. Wir beten zum Beispiel und die Worte stimmen, aber unser Herz ist nicht ganz dabei. Wir lesen die Bibel und genügen damit unserer Pflicht. Wir gehen in die Gottesdienste, damit wir anwesend sind, dabei gewesen sind. Ich sage nicht, dass unsere Gemeinde diesem Horrorbild gleicht. Ich sage nur, das gibt es überall. Und keiner von uns ist davor gefeit, dass er selber in diese Falle tappt. Denn natürlich gehört zum Glauben ja auch Gewohnheit. Natürlich gehört zum Glauben auch die Form. Die Form des Fastens, die Form der Segnung, die Form des Lobpreises, die Form des Bibellesens, die Form des Gottesdienstes. Aber die Form kann den Inhalt zerschlagen. Die Form kann den Inhalt erschlagen. Die Form kann das sein, was noch da ist, aber der Inhalt ist ausgezogen. Keiner von uns ist vor dieser Gefahr in seinem gesamten Leben gewappnet. Und Jesus macht deshalb diese krasse prophetische Zeichenhandlung und er macht damit nochmal klar, was Gott wirklich hasst. Gott hasst neben dieser Erstarrung der Form die Betriebsamkeit, das Hin und Her, den Aktivismus, das Rennen und das Laufen. Für die Christenheit im Westen eine tödliche Gefahr. Es gibt so viel zu tun, packen wir es an. Programme, Aktionen, Schulung, Unternehmungen, Vorhaben, Pläne. Da, wo Gott stille möchte, wo Gott vielleicht zuhören möchte, anhalten möchte. Und vielleicht hat die Geschichte von Martha und Maria nur einen entfernten Bezug zu dieser Geschichte, aber in gewissen eben doch. Martha liebt Jesus sehr und sie drückt ihre Liebe zu Jesus in großer Aktivität aus. Sie möchte für ihn sorgen, sie möchte etwas tun. Maria sitzt still, hingegeben, zuhörend, zur Ruhe gekommen, vor Jesu Füßen. Und Martha ist aufgebracht über Marias Passivität. Martha fordert Jesus auf, doch mal einzuschreiten und diese angeblich faule, diese angeblich passive Maria zur Aktion zu bringen. Und Jesus spricht dann diesen berühmten Satz: Eines ist Not, aber eben nicht vieles. Und lobt die zu seinen Füßen sitzende, die ja wie ein Schwamm seine Worte wirklich aufsaugt, ja, die ihm zugewandt ist, die zur Ruhe gekommene Maria. Wenn ich daraus den Schluss ziehen würde, dass alles Planen, alle Aktivität, alle Vorhaben unsinnig wären, dann wäre ich auch unrealistisch, dann würde ich überziehen, dann würde ich ein lebensfremdes Ideal aufrichten. Das kann ich nicht, das will ich nicht, das darf ich nicht. Aber wenn ich sage, Gott hasst Aktivismus in seinem Reich, Gott hasst Betriebsamkeit, Gott hasst das Rennen und das Laufen, dann beschreibe ich einen Grundzug der westlichen Christenheit, die, wenn es um Probleme geht, messerscharf und völlig falsch liest: Wir müssen jetzt was machen, wir müssen jetzt was tun, wir müssen jetzt was anstellen. Und ja, das soll durchaus mit Gebet eingeleitet, mit Gebet abgeschlossen werden. So fromm sind wir inzwischen. Aber das Gebet ist in der westlichen Christenheit bei sehr vielen Einzelnen, bei sehr vielen Gruppen, bei sehr vielen Gemeinden noch nicht das Zentrum. Jesus vollzieht hier eine prophetische Zeichenhandlung und er sagt, was Gott hasst und was Gott liebt. Und zu dem, was Gott hasst, gehört auch die Selbstberuhigung. Denn dieses Wort von der Räuberhöhle, das ist ja ein Zitat aus dem Jeremia-Buch und ich bin davon überzeugt, dass alle oder auch viele der damaligen Hörer das auch sofort gemerkt haben. Im 7. Kapitel wird Jeremia aufgefordert, eine Tempelrede zu halten und dort heißt es, Jeremia 7, 1 bis 7, der Herr sprach zu Jeremia: Stell dich an den Eingang des Tempels und verkündige dort diese Botschaft. Ihr Bewohner von Juda, hört, was der Herr euch sagt. Ihr kommt hierher zum Tempel, um den Herrn anzubeten. Doch der Herr, der allmächtige Gott Israel, spricht: ihr müsst euer Leben vollkommen ändern, nur dann werde ich euch weiter in diesem Land wohnen lassen. Glaubt den Lügnern nicht, der ständig einreden, hier sind wir sicher, denn dies ist der Tempel des Herrn. Ja, dies ist der Tempel, in dem unser Gott wohnt. Ich sage euch, ändert euer Leben von Grund auf. Geht gut und gerecht miteinander um. Unterdrückt nicht die Ausländer, die Waisen und die Witwen. Und hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Lauft nicht mehr anderen Göttern nach, denn damit schadet ihr euch bloß selbst. Nur dann dürft ihr für immer in diesem Land bleiben, das ich euren Vorfahren geschenkt habe. Und dann werden einige Sünden aufgezählt und dann heißt es in Vers 10 und 11, dann kommt ihr in meinen Tempel, tretet vor mich hin und sagt, uns kann nichts geschehen, um es danach genauso schlimm zu treiben wie vorher. Meint ihr etwa, dieses Haus, das meinen Namen trägt, sei eine Räuberhöhle? Ich, der Herr, sehe genau, was ihr tut. Darauf könnt ihr euch verlassen. Was ist eine Räuberhöhle? Eine Räuberhöhle ist ein Ort, wo Schuldige Unterschlupf finden, ohne sich aber selbst zu verändern, wo sie sich in Sicherheit bringen. Der Tempel, so sagt Jeremia hier, ist für euch ein Ort, wo ihr euch in Sicherheit bringt, wo ihr euch in Sicherheit wiegt, wo ihr Geborgenheit sucht, wo ihr euch selber entschuldigt, wo ihr euch absichert und sagt, wir sind ja am Ort des Herrn, wir sind ja in seiner Gnade, wir sind ja angenommen, wir sind ja errettet, wir gehören ja dazu, wir sind ja Teil von Gottes Volk, von C1, uns kann doch nichts mehr passieren. Gott hasst diese Selbstberuhigung. Und von der Selbstberuhigung zur Heilsgewissheit ist es ein riesiger Schritt. Die Heilsgewissheit sagt, ich verdanke alles Gott, ich lebe aus seiner Gnade und nur aus seiner Gnade. Er hat sich mir zugewandt und deswegen antworte ich ihm mit einer brennenden Hingabe. Hey, weil er so viel für mich getan hat. Die Selbstsicherheit sagt, die Hauptsache ist, keiner stört mein Leben. Ich mag die Gnade Gottes. Das gibt mir so ein gutes Gefühl. Aber wie ich lebe, ist ja wohl meine Sache. Das alles und vielleicht noch mehr schwingt mit, als Jesus den Tempel reinigt und sein kritisches Wort hier sagt. Und nun das Zweite. Jesus sagt auch, wie Gott sein Haus sehen möchte, wie er sich sein Haus wünscht, was in seinem Tempel auch geschehen soll. Und das kommt zum Ausdruck in dem berühmten Satz, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Meine Gemeinde soll eine Gemeinde des Gebetes sein. Mein Volk soll ein Volk des Gebetes sein. Die Kirschona-Gemeinde Monshausen soll ein Haus des Gebets sein. Die Leitungstreffen sollen Zeiten des Gebets sein. Die Schulungen sollen Anlässe zum Gebet sein. Die Kleingruppen sollen Zeitpunkte des Gebets sein. C1 Monshausen soll eine Gemeinde des Gebets sein. Das soll vor allem anderen stehen. Ja, ohne Organisation geht's nicht. Ohne Planung können Menschen in unserer Kultur nicht leben. Probleme müssen angesprochen werden. Es reicht nicht immer nur zu sagen, jetzt nicht reden, wir beten. Wenn Beziehungen gestört sind, muss man das natürlich klären. Es muss auch Predigten geben, es muss auch Lehre geben, es muss auch Schulung geben, es muss auch Arbeitsgruppen geben. Wenn es das nicht mehr gibt, dann sind wir schon im Himmel und wir sind halt noch nicht dort. Aber die Ausrichtung, die Zentralität, die Perspektive, der Hauptakzent, die Mitte soll Gebet sein. Und ich frage mich in dem Zusammenhang auch, für was unsere Gemeinde in der Öffentlichkeit, auch in der kirchlichen Öffentlichkeit eigentlich steht. Ich habe da so eine Vermutung. Ich könnte mir denken, ich habe das sehr oft gehört bei denen, die bei uns waren, wir hatten eine tolle Jungscharzeit. Ja? Ich freue mich darüber, dass so viele Menschen, dass das so bei vielen noch nachhallt. Ich kann mir denken, dass manche sagen, in dieser Gemeinde wird das Wort Gottes in der Verbindlichkeit gelehrt, das uns erfreut und was wir uns für jede Gemeinde wünschen würden. Ich könnte mir denken, dass mancher sagt, hier gibt es hilfsbereite Menschen und ein ganz großes Potenzial. Aber ich habe eine Sehnsucht, dass in nicht allzu ferner Zukunft Menschen sagen, diese Gemeinde ist eine Gemeinde des Gebets. Da ist alles drumherum. Alles, was sie tun, ist eingetaucht in Gebet und kommt auch aus dem Gebet. Gebet ist dort überhaupt nicht wie Steine klopfen, hart und anstrengend. Und die ganz Harten machen sich dann daran, die ganz Taffen, die ganz Fitten, die ganz Frommen. In dieser Gemeinde ist Gebet eine Freude. In dieser Gemeinde ist Gebet ein Fluss. Die Leute von Kishona, die beten einfach für mich in der Öffentlichkeit. Ja, an der Bushaltestelle beten die auf einmal für mich. Das gehört bei denen einfach dazu. In dieser Gemeinde beten viele, sie kommen zum Gebet, sie treffen sich zum Gebet, sie beteiligen sich am Gebet, sie atmen Gebet ein und aus, sie genießen das Gebet, es macht ihnen Spaß zu beten, sie sagen nicht, ach, schon wieder beten. Und alles, was sie tun, fließt aus diesem Gebet raus. Und was Gott dieser Gemeinde an Gaben gegeben hat, das wird er nicht wegfegen, aber es ist eine Gemeinde, die überfließt von Gebet. Und hört jetzt nicht, dass ich zu einzelnen Veranstaltungen einlade. Darum geht's nicht. Gebet ist der überschwängliche Lebensausdruck eines Christseins. Und wenn wir von Leidenschaft reden, wenn wir von Feuer und Flamme sein für Jesus reden, dann ist klar, die Leidenschaft äußert sich in unserem Alltag, aber sie entsteht im Heiligtum vor dem Angesicht Gottes. Die äußert sich im Alltag, aber die entsteht, wenn du Zeit mit Gott verbringst. In dieser Glut, die von Gott ausgeht, in der Wärme von ihm da, werden wir zu glühenden Nachfolgern. An seiner Leidenschaft entzünden wir uns. Und das heißt, wir brauchen viel Zeit mit ihm, damit sein Bild in uns einsinken kann. Wir haben es eben in dem Lied gesungen. Und wenn Gott uns das schenkt, wird sich deine stille Zeit verändern, wird sich dein Gebet auch verändern. Und du wirst nicht Augenblicke mit Gott haben, sondern zusammenhängende, angemessene Zeiten, eigentlich einen ganzen Tag. Und wir ermutigen euch ja gerade mit diesen Impulsen, Jesus nochmal ganz neu zu begegnen. Ja, es ist psychologisch, ja, deshalb ist es auch liebevoller Therapeut. Aber wir machen das, weil wir spüren, da sind Dinge noch nicht geklärt. Da haben wir noch Hindernisse in uns, Leiden, Probleme, die wir noch nicht geklärt haben. Lass doch Jesus in dein Leben kommen, psychologisch hin oder her. Lass Jesus in dein Leben kommen und das heilen und dir Gutes tun. Lass Jesus dir ganz persönlich begegnen, weil wir haben doch für so vieles Zeit. Und wenn wir einmal unsere Kalender nicht danach durchgucken, was wir glauben gemacht zu haben, sondern ganz ehrlich nach dem, was wir getan haben, wie wir unsere Zeit gestaltet haben, dann wird deutlich, wie viel Zeit wir auch immer noch haben. Ich habe euch schon mal dieses Poster gezeigt, ja, wie viel Zeit da unten beim Gebet steht. Ja. 30 Jahre sind wir am Fernseher und am Computer und am Handy und nur 2 Wochen küssen wir und nur 2 Wochen beten wir unten links. Ne? Und von dieser Zeit investieren wir einen großen Anteil in Dinge, von denen wir vielleicht schon sehr bald sagen, hat sich das wirklich gelohnt, darin so viel Zeit zu investieren? Ich muss mich das fragen. War mein Leben wirklich so okay vor Jesus? Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Und wenn das passiert, dann kommen die Lahmen und die Blinden in den Tempel und erfahren Heilung. Also ich habe das noch nie so bewusst gelesen, muss ich gestehen. Ich habe das wirklich nicht gelesen. Ja? Dass hier steht, dass Jesus im Tempel Kranke heilte, aber das steht hier. Und er heilte die Kranken, nachdem er die Händler und Käufer rausgeschmissen hatte, nachdem er das Wort von dem Haus als das Haus des Gebetes ausgepflanzt hatte. Da kamen auf einmal die Leidenden, wow, da wird für mich gebetet, in Vollmacht, da passieren Dinge, da kannst du hingehen. Wir haben das beim Willi vor einiger Zeit erlebt, im Altenheim, der betet für eine Frau und die wird geheilt. Und natürlich kommen ihre 2, 3 Freunde den nächsten Tag auch und sagen, hier kannst du für mich auch mal beten, ja. Also es passiert dann einfach. Da kamen die Leidenden und erfuhren durchgreifende Hilfe. Und ich will auf keinen Fall heute Morgen irgendeinem ein schlechtes Gewissen machen, weil diese Politik zahlt sich ja nie aus. Aber die Begrenzungen in unserem Dienst, oder wenn Menschen sagen, es ist mir ein bisschen langweilig in meinem Glauben, die Begrenzung auch bei Weissagung, Prophetie, Vision, Träume, Wunder von oben am Himmel, Zeichen auf der Erde, unter denen einige von uns wirklich leiden, die auch sagen, hey, also es muss doch irgendwie noch mehr sein bei meinem Glaubensleben, bei meinem Christsein, hängt sehr eng mit der Begrenzung unseres Gebetsdienstes zusammen. Eine Gemeinde des Gebets ist eine Gemeinde, die krasse Vollmacht hat. Darauf sollten wir uns einstellen. Ich lese nochmal Matthäus 21, die Verse 21 und 22. Ich versichere euch, wenn ihr Gott vertraut und nicht zweifelt, könnt ihr noch mehr als das tun. Ihr könnt sogar zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Ihr werdet alles bekommen, wenn ihr Gott im Glauben darum bittet. Und es ist so schnell passiert, dass da, wo der Geist Gottes in ganz tiefer Weise wirkt, sich die Enttäuschten und die Fertigen und die Kranken und die Kaputten drängeln und wollen geheilt werden. Sie wollen aber nicht geheilt werden, wenn sie vielleicht mit großer Liebe behandelt werden, aber genauso krank wieder nach Hause gehen, wie sie angekommen sind. Gott ermutige uns richtig im kommenden Jahr, wenn ihr in diese Dimension des Gebetes kommt, liebe Christen, die ich für euch vorbereitet habe, dann werden Sachen passieren, nach denen ihr euch vielleicht lange schon gesehnt habt. Und dann werdet ihr sehen, das Gebet, und das ist eigentlich in dem Zusammenhang ein schreckliches Wort, aber ich sage es trotzdem, effektiv ist. Dass sich die Investition an dieser Stelle wirklich lohnt. Wir beten nicht wegen einem Stückchen Schokolade, was Gott uns nachher gibt. Ihr habt toll gebetet, ihr hast ein Stück Schokolade. Aber die Zeit mit Gott zu verbringen, die lohnt in einem spürbaren, nachweisbaren Sinn. Es passieren Dinge, die vorher in deinem Leben nicht passiert sind. Eine gebetsarme Gemeinde ist in dem Sinne eine äußerst langweilige Gemeinde und eine von Gebet überfließende Gemeinde wird eine spannende Gemeinde. Ich rufe also nicht die müden Krieger auf, die völlig erschöpft noch eine Stunde im Gebet verbringen sollen, bis auch noch die letzte Kraft in ihnen fort ist. Das haben wir jetzt auch geschafft. Oh Mann, das war anstrengend. Jetzt sollen wir auch noch so viel beten. Ich lade ein zu begeisterndem Gebet, das sich in der Gegenwart Gottes entzündet und von dem wirklich Kraftwirkungen ausgehen. Weil es wird alles verändern bei dir. Und ich habe das Empfinden, dass diese Worte, die ich jetzt sage, dass sie nicht verhallen, sondern dass unsere Gemeinde auch an dem Punkt ist, wo wir neu aufwachen wollen, wo wir auch sagen, Gott, wir wollen wirklich Schritte gehen. Und auf jeden Fall bin ich froh darüber, dass ich das mit euch hier miterleben darf, dass ich dabei sein darf, gar nicht als Pastor, gar nicht als Macher, gar nicht als Leiter, sondern manchmal nur als Zuschauer. Denn Gott selbst beginnt ja auf großartige Art und Weise, seine Gemeinde hier in Mannshausen und Gladenbach weiterzubauen. Wir sollen ein Haus des Gebetes sein, aber jeder von uns, der ja als Person auch Tempel des Heiligen Geistes ist, wie Paulus das erklärt, soll in sich ein Haus des Gebetes sein. Lass das Gott mal machen. Amen.